grüßen in unserem Herrn Jesus Christus. Ich will auch Grüße weitergeben von unserer Gemeinde in Bietigheim-Bissingen. Meine Brüder haben mir Grüße aufgetragen. Ja, und ich freue mich, dass wir heute Abend miteinander das Wort Gottes wieder betrachten dürfen. Es wurde auch im Gebet schon gesagt, das Wort Gottes, das Gott uns verordnet hat, als ein Gnadenmittel, damit wir geistlich wachsen können. Und ich freue mich auch, dass wir dieses Thema miteinander behandeln dürfen. Das ist ja, ich denke, ein ganz, ganz wichtiges Thema, geistliche Reife und Fruchtbarkeit im Leben eines Kindes Gottes. So habe ich das jetzt mal einfach benannt. Wir werden es auch so machen, dass wir die Vorträge, also sind letztlich ein Ganzes, zwei Teile, die miteinander zusammenhängen. Und ich werde heute Abend etwas mehr die Grundlage von der Bibel her behandeln, was die Bibel über geistliches Wachstum und geistliche Reife sagt. Und dann in 14 Tagen wird es schwerpunktmäßiger um die praktische Umsetzung gehen. Aber ich denke das und hoffe, dass wir auch heute schon einiges Praktische mitnehmen dürfen für unser geistliches Leben. Es ist ja so, dass wir in der heutigen Zeit gar nicht mehr so oft bei Christen ein Verlangen nach geistlicher Reife und geistlichem Wachstum finden. Wohlgemerkt geistlichem Wachstum. Das ist schon ein Verlangen nach Selbstverwirklichung, nach irgendeinem menschlichen Wachstum da, aber oft nicht unbedingt nach geistlichem Wachstum und geistlicher Reife. Es gibt manche, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen, die scheinbar da überhaupt kein Interesse daran haben und die auch sehr stark das sind, was die Bibel eigentlich fleischlich nennt. Und auf der anderen Seite gibt es manche Gläubige, die schmerzlich ihren Mangel an geistlicher Reife empfinden, die Not darüber tragen, dass sie bei sich selber und vielleicht auch insgesamt in der Christenheit wenig solche Reife, wenig wirklich geistliche Gesinnung und Hingabe und brennenden Eifer für den Herrn finden, weil wir doch insgesamt in einer Situation sind, wo eine gewisse Lauheit, eine gewisse Selbstzufriedenheit und Eigenliebe doch in der Christenheit überwiegt. Und das färbt ja ab, das ist eine Sache, die wir gar nicht so leicht überwinden können. Wenn wir dieses Thema geistliche Reife, geistliches Wachstum angehen, das habe ich auch gemerkt bei der Vorbereitung, dann ist es etwas, was einen immer selber herausfordert und auch demütigt. Und deswegen muss ich das ganz klar auch sagen, dass ich die Dinge, die ich heute Abend und das nächste Mal sagen werde, auch immer mir selber sagen muss und auch merke, dass ich da selber in manchem Mangel habe, in manchem versagt habe, in manchem selber auch es nötig habe, diese Ratschläge, die wir in der Schrift finden, ganz neu auch zu bedenken und auf mein Leben anzuwenden. Also das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, hier ist jemand, der die geistliche Reife hat und der alles weiß und der ein gutes Rezept weitergeben kann, wie das jetzt erreicht werden kann. Ganz so leicht ist es nicht. Ich denke, die Bibel zeigt uns den Weg zur geistlichen Reife, aber dieser Weg ist wirklich in manchem auch herausfordernd für uns. Ich denke, das werden wir auch merken. Ja, das stellt uns selber auch ein Stück in Frage, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so. Ja, ich glaube, wie gesagt, Gott will, dass wir geistlich wachsen. Er will sein Wort dazu gebrauchen. Und deswegen habe ich es auch gewagt, dieses Thema einfach mal anzugehen, in dem Bewusstsein, dass wir auch in diesen zwei Vorträgen längst nicht alles ausschöpfen können, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Dass wir einfach einige Linien versuchen, miteinander anzusehen, die da eine Rolle spielen und einige Anregungen für unser ganz praktisches geistliches Leben mitnehmen. Das möge der Herr in seiner Gnade schenken. Zunächst mal das Thema geistliches Leben und geistliches Wachstum. Ich denke, es ist klar und einsichtig, dass geistliches Leben eigentlich die Voraussetzung für geistliches Wachstum ist. Das heißt, ein Mensch, der nicht bekehrt und wiedergeboren ist, der nicht diesen Anfang gemacht hat, geistliches Leben überhaupt zu empfangen, der kann auch nicht wachsen. Wenn ein natürlicher Mensch wächst, dann wächst er in der Sünde, in der Eigensucht, in der Rebellion, in der verkehrten Weisheit, Böses zu tun. In etwas anderem kann er nicht wachsen. Ja? Ein natürlicher Mensch, geistlich tot in Übertretungen und Sünden, kann nicht geistliches Wachstum hervorbringen, sondern letztlich beginnt das geistliche Wachstum mit einer Gabe der Gnade. Denn das Leben aus Gott ist ein Gnadengeschenk. Das können wir uns nicht erarbeiten und erwirken. Das können wir nicht erzwingen. Das können wir nur aus der Hand Gottes annehmen, indem wir uns von Herzen bekehren, indem wir Buße tun von unseren Sünden, uns zu Gott bekehren, zu dem Herrn Jesus bekehren und ihn als Herrn und Erlöser persönlich für uns annehmen. Dann empfangen wir wahres Leben. Vorher waren wir im Tod und dann sind wir solche, die Leben empfangen haben, die aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, wie das der Herr Jesus im Johannesevangelium einmal sagt. Das ist der Anfang. Ja? Also das allererste, wo wir sicher gehen müssen, ist, habe ich überhaupt Leben aus Gott? Bin ich wiedergeboren? Bin ich ein Kind Gottes? Vorher ist das Thema geistliches Wachstum für mich verfrüht. Jemand, der empfindet und weiß, ich bin noch gar nicht wirklich wiedergeboren, ich habe dieses Leben aus dem Geist Gottes noch gar nicht empfangen, der kann vielleicht mit vielem, was ich heute sagen werde, gar nichts anfangen. Der muss einen Schritt vorher beginnen, bei dem Fundament. Und das Fundament ist, sich von Herzen zu bekehren zu dem Herrn Jesus und von ihm ewiges Leben, die Gotteskindschaft zu empfangen. Und das ist ja, wie gesagt, ein göttliches Gnadengeschenk. Das bedeutet, dass der Geist Gottes in unserem Herzen Wohnung nimmt, dass wir eine neue Schöpfung werden, ein Kind Gottes, ein geistliches Wesen bekommen, die wir vorher nur Fleisch waren, nur sündige Natur, rebellisch gegen Gott. Und damit erst beginnt überhaupt Wachstum. Das ist ganz klar. Bei Menschen ist genauso, ja, das Wachstum setzt voraus die Zeugung. Ja, dass der göttliche Same hineinkommt in die Zelle und dann erst beginnt sie sich zu teilen und zu wachsen. Ja, das ist also dieses Bild. Ja, wir sind von Neuem gezeugt durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Und wenn das geschehen ist, dann erst kommt es zum Wachstum. Und dieses Wachstum ist selber auch ein übernatürliches Wirken. Ja, also das ist nicht etwas, was man jetzt durch natürliche Mittel bewirken kann, Erziehung, was man so alles nimmt, um Menschen im natürlichen Bereich weiterzubringen, ja, das hilft im geistlichen Bereich gar nicht, sondern das geistliche Wachstum hat auch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Es geschieht auf eine geistliche Weise und mit den Mitteln, die Gott selber verordnet hat. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Menschlich-seelische Bemühungen bringen kein geistliches Wachstum hervor. Menschlich organisiertes Aktivitäten, Schulungen, irgendwelche solche Dinge, wenn sie nicht vom Geist Gottes gewirkt sind, dann bringen sie nicht Wachstum hervor, sondern nur ein Pseudowachstum. Letztlich ein Wachstum des Seelischen, des Fleischlichen, nicht des inneren Menschen, des wahren geistlichen Menschen. Und ich denke, das ist wichtig, der Anfang muss klar sein. Auch da ein Hinweis, es gibt manche Gläubige, die wirklich wiedergeboren sind, die aber Schwierigkeiten, Nöte in ihrem geistlichen Leben mitschleppen, weil es bei diesem Anfang einfach auch gewisse Probleme gegeben hat, gewisse Fehlentwicklungen. Ja, wenn das Fundament nicht sauber und klar gelegt ist, dann gibt es in der Folgezeit Nöte und Probleme. Wie kann das aussehen? Es kann zum Beispiel sein, dass bei einer Bekehrung der Bruch mit der Sünde und dem alten Leben nicht klar und nicht konsequent genug war. Dass bestimmte Sünden und sündige Haltungen aus dem alten Leben noch mitgeschleppt werden bei einem Christen. Und das kann dann das geistliche Wachstum und das geistliche Leben oft auf Jahre und vielleicht manchmal sogar auf Jahrzehnte belasten und negativ beeinflussen, wenn da nicht klare Sache gemacht wird. Es kann auch sein, dass zum Beispiel aufgrund einer oberflächlichen Evangeliumsverkündigung jemand gar nicht wirklich sich dem Herrn Jesus als Herrn des Lebens unterwirft. Es gibt ja manche, die sagen, ja, man muss nur Jesus Christus als Erlöser annehmen, gehorchen muss man ihm eigentlich nicht. Ja, das ist für mich zum Beispiel auch eine einseitige Sache. Ja. Ich denke, wahre Bekehrung beinhaltet auch, dass wir uns wirklich dem Willen Gottes unterwerfen. Dass wir wirklich Buße tun bedeutet, ich war früher der Herr meines eigenen Lebens, jetzt ist Jesus Christus der Herr meines Lebens. Er hat zu bestimmen, nicht mehr ich. Ja, wenn das fehlt, dann wird das geistliche Leben immer kranken, immer schwach sein. Wir werden stolpern und wir werden die Folgen erkennen. Immer wieder in unserem eigenen Leben in Nöten, die eigentlich nicht sein müssen. Manchmal ist es auch so, dass es geschieht manchmal auch durch schwärmerische Heiligungslehren, durch falsche Lehren, dass ein Mensch, ein Kind Gottes, nicht zu einer klaren Erkenntnis auch der Gnade und des vollkommenen Sühnopfers des Herrn Jesus Christus hindurchdringt. Das sind dann Menschen, die immer wieder Schwierigkeiten haben mit Anklagen, die immer wieder sich fragen, bin ich wirklich bekehrt? Sind mir die Sünden wirklich vergeben? Die Not haben, die sich um sich selber drehen, die nicht zur Ruhe kommen, weil sie das nie verstanden haben, dass der Herr Jesus durch sein Sühnopfer alles für sie getan hat. Ja. Und auch das kann so eine anfängliche Belastung sein, ein schwieriger Start, der, wenn das nicht behoben wird später, nicht bereinigt wird und geklärt wird, der immer wieder geistliche Schwierigkeiten machen kann und das gesunde geistliche Wachstum blockieren kann. Ähnliches gilt auch für den Einfluss von verschiedenen Irrlehren und falschgeistigen Einflüssen, sei es jetzt Allversöhnung, Pfingstbewegung, Charismatik, Handauflegung, okkulte Seelsorge. Manche solche Dinge bringen Belastungen in das Leben eines Kindes Gottes hinein und es kann sich nicht gesund entwickeln und kann nicht gesund wachsen. Ja, deswegen ist es immer mal auch gut, einfach noch einmal zu prüfen, habe ich dieses Fundament wirklich klar, ist es in meinem Leben klar gelegt? Und dann ist eigentlich auch die Voraussetzung dafür gesundes Wachstum. Ich möchte nur noch ergänzen, es gibt durchaus im Leben eines Gläubigen auch spätere Wachstumskrisen. Es kann sein, dass jemand einige Jahre gut läuft, gut mit dem Herrn lebt und wächst und dann kommt eine Krise, die wirft ihn aus der Bahn. Es gibt im geistlichen Leben auch so etwas wie ein Zurückgehen. Das gibt es im natürlichen Leben auch, aber selten. Ja. Dass ein erwachsener Mensch plötzlich wieder kindisch wird, nicht mehr sein erwachsenes, bewusstes Leben weiterführt. Aber im Geistlichen gibt es das durchaus, dass Menschen, die ein Stück einen guten geistlichen Anfang gemacht haben, an irgendeinem Punkt durch eine Sünde, die sie nicht lassen wollten, durch eine Not, die sie innerlich nicht verarbeitet haben, die sie nicht Gott abgeben konnten, dass sie zurückgeworfen werden. Dass das geistliche Wachstum nicht nur unterbrochen wird, sondern sogar zurückgeht. Auch das gibt es im späteren Zeitpunkt, ja, und auch da werden wir vielleicht noch drüber reden, was auch wichtig ist, damit wir solche Krisen überwinden und wirklich, damit es wieder vorwärts gehen kann. Ja. Aber wenn wir mit der Wiedergeburt dieses göttliche Leben, das Leben unseres Herrn Jesus Christus, das Auferstehungsleben unseres Herrn ist es ja im Grunde. Wenn wir das empfangen haben, dann ist eigentlich normalerweise damit der Beginn eingeläutet von einem lebenslangen Prozess des Wachstums. Ja. Also ein Kind Gottes ist nie fertig mit seinem geistlichen Wachstum, mit seiner geistlichen Reifung. Ja. Das ist im Grunde gut zu wissen. Ja, da gibt es auch keinen Zustand einer Vollkommenheit, wo man sagen kann, das sagen, haben ja manche Betrüger und falsche Heiligungslehre gesagt, jetzt bin ich perfekt, jetzt bin ich vollkommen in dem Sinn, ich brauche nichts mehr dazu zu lernen, ich habe keinerlei Fehler und Mängel mehr, ich bin wie Christus. Ja. Das sind also die gefährlichsten Verführer, die solche Dinge erzählen. Ja. Nein, sondern es ist immer ein Wachsen und ein weiteres Reifen hin zu Christus. Das hört erst auf, wenn wir wirklich bei dem Herrn sind. Wenn der Herr uns in Herrlichkeit auferwecken wird und verwandeln wird bei der Entrückung der Gemeinde, dann hat unser Wachstum in diesem Sinn wirklich ein Ende. Und dann sind wir vollendet in Christus. Was bedeutet, dass dann auch unser Leib, der bisher noch ein Leib der Niedrigkeit und der Sünde ist, verwandelt wird und wir gleichgestaltet sind seinem Leib der Herrlichkeit. Und damit ist eigentlich erst dieser Erlösungs- und Errettungsprozess sozusagen vollendet, denn wir haben jetzt das Heil in Christus, aber diese letzte Stufe, das ist das, was geschieht bei der Entrückung. Und dann erst ist auch unser Wachstum in diesem Sinn vollendet. Ja. Also solange gibt es sozusagen ein gesetzmäßiges Wachstum, so wie auch ein befruchtetes Ei ein inneres Gesetz hat, sich zu teilen und zu teilen und zu teilen und die verschiedenen Gewebe zu entwickeln, die verschiedenen Organismen. Das ist ja auch ein großes Wunder Gottes, wenn so ein Kind gezeugt wird und dann wirklich als ein fertiges Baby zur Welt kommt und dann weiter wächst. Ja. Und in diesem Sinn, so ähnlich ist es auch im Geistlichen. Wir sind nicht umsonst genannt Kinder Gottes, gezeugt durch den göttlichen Samen, und die dann eben wachsen dürfen, reifen dürfen. Das heißt, also wie so etwas wie ein geistliches Naturgesetz. Dieses Wachstum des geistlichen Lebens. Und das ist also etwas, was wir gar nicht machen können. Wir müssen es auch gar nicht machen. Wir können es hemmen. Wir können es hindern. Ja, so wie man, wenn man einen Samen mal in die Erde reingelegt hat, man kann das Wachstum hindern, indem man zum Beispiel dieses kleine Pflänzchen mit einem Spaten durchsticht oder indem man den Boden drüber festtrampelt, dass es nicht richtig durchkommen kann. Aber eigentlich entfaltet es sich von selber. Es wächst ganz von selber. Ja? Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Es gibt eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Echtes geistliches Leben wächst. Vielleicht lesen wir gerade mal zu diesem bekannten Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes die Auslegung des Herrn Jesus in Matthäus 13, Vers 18 bis 23, das ist ja eine der Bibelstellen, in denen dieses Fundament des geistlichen Wachstums uns auch erklärt wird. Da sagt der Herr Jesus, Vers 18, Matthäus 13, so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Also hier ist auch die Tatsache angesprochen, dass es Menschen gibt, die scheinbar den Glauben annehmen, die scheinbar dem Herrn folgen, die aber in Wirklichkeit nicht echt sind, die bei der ersten Anfechtung und den ersten Schwierigkeiten aufhören und wo sich zeigt, das Ganze kommt nicht zur wirklichen Reifung an dem Punkt, wo Frucht sichtbar wird, sondern es wird vorher schon letztlich abgebrochen. Im vierten Beispiel sehen wir aber den wahren Gläubigen, und von ihm wird gesagt, er bringt dann auch Frucht. Wenn das Wort sein Wirken getan hat zur Zeugung von Leben aus Gott, dann wird auch Frucht das Ergebnis sein. Wachstum. Ein ähnliches Bild finden wir bei dem Apostel Petrus. In 1. Petrus 1, 23 folgende finden wir auch so eine biblische Aussage über unsere Zeugung aus Gott und über den Wachstumsprozess. 1. Petrus 1. Da heißt es ab Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. Man könnte eben auch sagen, von Neuem gezeugt. Das ist hier die eigentliche Bedeutung. Von Neuem gezeugt, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes. das in Ewigkeit bleibt. Also, ein Kind Gottes wird man durch die Zeugung aus Gott, durch die Wiedergeburt, und der Same ist das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes über, das uns zeigt, unsere eigene Sündhaftigkeit, die Erlösung in dem Herrn Jesus, das vollkommene Heil, dieses Wort ist eigentlich das Mittel, das Gott gebraucht, damit ewiges Leben erzeugt wird in einem Menschen. Und dieses lebendige Wort Gottes, das ist praktisch der Same der Wiedergeburt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also hier wird, nach der Schlachterbibel ist es ja übersetzt, die unverfälschte Milch des Wortes. Manche übersetzen vernünftige Milch. Das Wort Logikos steht da drin im Griechischen und das kommt von dem griechischen Wort Logos für Wort. Deswegen haben also die King James Bibel und auch die Schlachterbibel das übersetzt, die Milch des Wortes, die wortgemäße Milch. Also da wird gezeigt, was auch an anderer Stelle bei Paulus deutlich wird, das Wort Gottes ist diese vollkommene Nahrung, die auch ein kleines Kind Gottes, ein gerade neu gezeugtes Baby in Christus ernähren kann. Das ist ja interessant und das ist eine durchaus treffende Parallele, dass man festgestellt hat, dass die Muttermilch auf eine wirklich geniale und ungewöhnliche Weise sich ständig wandelt und dass sie ständig in ihrer Zusammensetzung genau das enthält, was das Baby in seinem Entwicklungsprozess braucht. Also man braucht nicht meinen, dass die Muttermilch immer dieselbe sei, ja, sondern das wird also so programmiert von Gott. Am Anfang kommen dann auch noch ein Haufen Antikörper und Immunschutz mit dran, gerade die anfängliche Milch, ja, bietet gleich schon mal Schutz vor Krankheiten. Und danach hat die Milch immer das, was das kleine Kind für sein Wachstum braucht. Genau so ist sie zusammengesetzt. Und das ist eigentlich auch das Schöne beim Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes hat diese wunderbare Fähigkeit, dass es das kleinste Baby in Christus, den allerjüngsten Christen, der gerade sich eben bekehrt hat, wunderbar ernähren kann und ihm das vermitteln kann, was er jetzt braucht, aber zugleich den reifsten Christen, der vielleicht schon 80 Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs ist, trotzdem immer noch in Tiefen führt, in Dinge hineinführt, die er noch nicht weiß und die er lernen darf und an denen er wachsen darf. Ja, also das ist ein Wunder des Wortes Gottes und deswegen dieses Bild ist ausgesprochen treffend hier. Ja, durch das Wort Gottes wachsen wir heran. Es ist übrigens wichtig, das auch nochmal deutlich zu machen, weil viele junge Christen heute sich auch mit ganz anderen Dingen ernähren. Wenn man also manche heutige christliche Literatur anschaut, dann muss man sagen, sie lenkt geradezu ab von der Bibel und führt oft in eine falsche Richtung. Und wenn junge Christen solche manche Dinge lesen, die mehr mit Psychologie zu tun haben, mit irgendwelchen weltlichen Lebensweisheiten, mit Ich-Sucht und sich drehen um sich selbst, anstatt die Bibel selber, dann kann das auch zu Wachstumsstörungen führen, dass junge Christen irregeführt werden in ihrem Glaubensleben, in ihrer Nachfolge und das eigentliche gesunde Wachstum verlieren. Ja. Also wir wachsen nicht geistlich dass wir Romane und irgendwelche Storys lesen, sondern auch wenn da christlich draufsteht, sondern durch das Wort, durch die Beschäftigung mit der Bibel selbst, was durchaus auch biblische Auslegungen und Dinge, die wirklich in die Bibel hineinführen, mit einschließt. Ja. Aber eben wirklich die Milch des Wortes muss es sein. Durch sie können wir geistlich wachsen. Ich erwähne noch das Wort in Jakobus 1,18. Dort heißt es ja auch, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also auch hier wird betont, der Same ist das Wort Gottes. Und es wäre gut, wenn unser Glaubensleben angefangen hat mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, wenn da ein gutes Fundament gelegt worden ist. Und es ist gut, wenn es so auch weitergeht. Dann ist auch eine Grundbedingung für gesundes geistliches Wachstum geschehen. Ja, wenn wir also jetzt dieses neue Leben empfangen haben, haben wir gesehen, dann ist eigentlich ein Wachstum etwas ganz Normales. Es ist auch interessant, dass es schon in der Bibel deutlich wird, dass es bestimmte Stadien auch durchläuft. Wir lesen im ersten Johannesbrief diesen Hinweis auf diese verschiedenen Stadien. Ich lese es mal in 1. Johannes 2, ab Vers 12. Da sagt er: Ich schreibe euch, ihr Kinder oder Kindlein, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also hier bringt der Apostel Johannes diese drei Stadien, Kindlein, also ganz kleine Kinder, junge Männer, Jünglinge und Väter. Ja, wobei auch das in Klammern gesagt deutlich ist, dass geistig gesehen sowohl Brüder als auch Schwestern, gläubige Männer oder Frauen, allesamt zur Sohnschaft und allesamt in diesem Sinn auch eben zum Jünglings- und zum väterlichen Stadium berufen sind. Ja, also in dem Sinn, da wir dem Herrn Jesus ähnlich gemacht sind, alle miteinander, sind das hier eben die Bilder Kind, Jüngling, Vater. Und das werden wir nachher noch etwas genauer anschauen, aber wir sehen hier schon dieses geistliche Wachstum, das einfach unser Leben kennzeichnen sollte. Welche Bedingungen gibt es jetzt für dieses geistliche Wachstum? Und das möchte ich mit uns ein bisschen vertieft behandeln. Wie lehrt die Bibel, dass geistliches Wachstum geschehen kann? Was für Faktoren gibt es bei uns in unserem geistlichen Leben, die da eine Rolle spielen? Wenn wir das richtig verstanden haben, ich denke, das kann uns wirklich auch eine Hilfe in unserem geistlichen Leben sein. Und da ist Epheser 4 eine ganz wichtige Stelle. Ab Vers 20, dort finden wir etwas ausgesagt über die geistliche Stellung eines Kindes Gottes vor Gott. Und da können wir einiges daraus lernen, aus dem, was der Apostel Paulus uns hier sagt. Ich lese mal ab Vers 20, Epheser 4. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier geht es also um unsere Stellung in Christus. Hier geht es nicht darum, wie wir uns fühlen, wie wir empfinden über unser geistliches Leben, sondern es geht sozusagen darum, wie sieht uns Gott, wenn wir jetzt Kinder Gottes geworden sind. Ja? Was ist neu geworden? Was ist noch nicht neu geworden? Das müssen wir wissen. Sonst kommen wir durcheinander, sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Ja? Die Bibel sagt uns hier, dass etwas weggetan wurde bei jedem wahren Kind Gottes. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, Vers 22, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Also, ganz objektiv gesehen, der alte Mensch ist abgelegt, ist ausgezogen, sagt Kolosser 3, Vers 9. Das ist passiert. Das muss nicht immer wieder passieren. Manche Bibelübersetzungen, wie die Lutherbibel, bringen das als ein Gebot. Ihr sollt ablegen. Aber Die bessere Übersetzung, denke ich, auch von der Sprache her, ist, ihr habt es einmal getan. Und zwar wann? Nicht in irgendeinem besonders feierlichen Moment, Jahre nach der Bekehrung, wo man so ein heiliges Erlebnis hat, sondern bei der Wiedergeburt. Ja? Das ist passiert bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Ja? Dort ist etwas geschehen und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Unser alter Mensch ist in den Tod Jesu Christi hinein getauft worden. Und damit ist er gestorben und abgetan. Ich lese mal Römer 6. Das ist eine Schlüsselstelle für unser geistliches Wachstum. Wir werden uns da noch mehr damit beschäftigen, aber ich möchte es jetzt schon mal auf jeden Fall anführen. Was ist mit unserem alten Menschen passiert? Römer 6, Abvers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Fragt dort Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ganz wichtig, jedes einzelne Wort. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dann Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Was sagt der Apostel hier? Ganz wichtig für uns. Wir waren früher beherrscht von unserem alten Menschen. Das ist der sündige Rebell. Ich hoffe, wir sehen das so klar. Dass wir früher sündige, verdorbene Rebellen gegen den heiligen Gott waren. So sagt die Bibel. So sieht es Gott. Es ist wichtig, dass wir es als Christen auch so sehen. Ja? Dieser sündige Rebell, den könnten wir nie umbringen. Wisst ihr das? Ja? Es gab Menschen, die haben versucht, ihren alten Menschen umzubringen. Luther war so jemand. Ja? Der hat es sehr ernst gemeint. Ja? Das würden wir nie hinkriegen. Der hat gefastet tagelang. Der ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Der hat sich den Schlaf geraubt. Ja? Der hat alle möglichen Kasteiungen gemacht. Manche dieser Mönche haben sich gepeitscht, bis das Blut rausgekommen ist. Die wollten alle Begierden und Lüste so richtig aus sich rausprügeln und den alten Menschen in sich töten. Und was mussten sie feststellen? Was hat Luther ehrlicherweise feststellen müssen? Je heiliger er werden wollte auf diesem Weg, desto schlimmer wurde es mit ihm. Desto mehr hat sich der sündige Rebell bei ihm gemeldet, ja, sodass er schon völlig verzweifelt war. Ja? Wir können den alten Menschen nicht besiegen, nicht umbringen. Das hat Christus am Kreuz getan. In dem Moment, wo ich mich bekehre, wo ich den Geist Gottes empfange, tauft mich der Heilige Geist in den Leib des Christus. Und ich verstehe das zumindest so, dass Römer 6 da auch ein Stück von der Geistestaufe, von der wirklichen Geistestaufe, nicht der pfingstlerischen Fälschung, sondern dem spricht, was Gott wirklich gibt, dass wir nämlich durch den Geist Gottes in Christus hinein getauft werden. Das heißt, wir sind jetzt, haben Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und es bedeutet, wir haben Anteil an seinem Tod und an seinem Auferstehungsleben. Ja? Und beides ist lebenswichtig für unser geistliches Leben. Wenn wir nicht Anteil an seinem Tod hätten, dann hätten wir keinen Sieg über die Sünde, dann wäre der alte Mensch ungebrochen noch in uns. Und dann wäre unser Leben wirklich nur ein einziger Kampf und ein einziges Chaos. Ja? Aber die Bibel zeigt uns, in dem Moment, wo wir den Geist Gottes empfangen haben und gläubig geworden sind, haben wir Anteil an dem Kreuzestod Jesu Christi. Und das bedeutet, unser alter Mensch, dieser sündige Rebell, ist gekreuzigt, ist am Kreuz hingerichtet und getötet. Nicht das Fleisch, ihr Lieben. Müssen wir aufpassen, ja? Sonst wären wir bei der sündlosen Vollkommenheit. Ja? Warum kann ich dann überhaupt noch sündigen, wenn mein alter Mensch schon tot ist? Ja, da kommen wir auch noch drauf. Können wir schon noch. Aber der alte Mensch, dieses sündige, rebellische Prinzip, ist weg. Sonst, die Bibel sagt, wer nicht in Christus ist, ist ein Sünder. Das ist nicht nur einer, der manchmal sündigt, ja, sondern einer, der ständig sündigt. Im Grunde ist in den Augen des heiligen Gottes jeder Atemzug, den wir tun, unabhängig von Gott, Rebellion. Ja, also nicht nur die offenen Übertretungen der Gebote, sondern uns das ganze Leben eines Sünders ist Sünde. Weil er nämlich seinen Schöpfer und seinen Gott verleugnet. Ja. Also dieses Sünderprinzip, das ist gebrochen durch das Kreuz Jesu Christi. Wir könnten es nie tun, der Herr Jesus hat es getan. Ja? Das ist also eine ganz wichtige Wahrheit. Und dann das andere ist, weil dieses Sündenleben gebrochen ist, haben wir auch Anteil, und in dem haben wir Anteil an dem Auferstehungsleben Jesu Christi. Und das ist das Siegesleben. Wisst ihr, wir wären elend dran, wenn wir als Gläubige gerufen wären, den Willen Gottes zu tun, dem Herrn Jesus nachzufolgen, und wir hätten nicht den Geist Gottes, wir hätten nicht das Auferstehungsleben Jesu Christi in uns. Was würde uns dann fehlen? Die Kraft, den Willen zu tun. Römer 7, das ist so die Situation eines Christen, je nachdem, wie man das auslegt, der diese Kraft nicht wirklich erkannt hat, dass er Anteil hat an dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ja? Durch die Auferstehung des Herrn Jesus haben wir Anteil an seinem Sieg, an dem Sieg des Herrn Jesus über die Sünde, an dem Sieg über die Welt, an dem Sieg über den Tod, an dem Sieg über das Fleisch. Ja? All das ist überwunden durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, letztlich durch seinen Auferstehungssieg. Und wir haben Anteil an diesem Siegesleben. Ja? Deswegen fragt der Apostel Johannes, wer ist es, der die Welt besiegt? Wenn nicht der Wiedergeborene, das Kind Gottes, der Anteil an Christus hat. Ja? Also, unser alter Mensch ist abgelegt, ausgezogen, ausgeschaltet durch den Tod Jesu Christi. Das müssen wir nicht immer wieder tun. Aber was müssen wir machen? Wir haben es vorher gelesen und das tun wir oft nicht. Vers 11. Haltet euch selbst dafür. Rechnet im Glauben damit, dass euer alter Mensch gestorben ist. Ja? Das ist ja eine geistliche Tatsache. Wisst ihr, das ist unser Problem. Die geistlichen Tatsachen, die spüren wir nicht. Ja? War mal früher in schwärmerischen Kreisen, da haben sie dann gesagt, oh, und dann habe ich nach 30 Jahren heiligem Leben habe ich erlebt, wie Gott mich versiegelt hat mit seinem Geist. Ja, das war eine wunderbare Vision und ein Erlebnis. Das ist Unsinn. Ja? Das stimmt nicht. Ja, die Versiegelung spüren wir nicht. Ja? Wir spüren es nicht. Das ist etwas, das ist im Augenblick der Wiedergeburt geschehen, genauso wie die biblische Taufe mit dem Geist. Ja, das spüre ich nicht, dass ich in Christus hineinversetzt worden bin. Ja, wie kann ich es dann überhaupt erkennen? Ja? Ich lese es in der Bibel und ich nehme es im Glauben an. Ich rechne damit. Ja? Ich halte mich für einen solchen, der der Sünde gestorben ist und Gott lebt in der Auferstehungskraft Jesu Christi. Ja? Wenn wir wirklich bekehrt und wiedergeboren sind, dann ist es nicht irgendeine Einbildung, sondern dann ist es ganz solider, nüchterner, biblischer Glaube. Wir rechnen mit den unsichtbaren geistlichen Tatsachen, die Gott in uns gewirkt hat. Das ist biblisches Glaubensleben. Und nur durch einen solchen reifen Glauben werden wir auch wachsen. Wenn wir immer im Spüren und Fühlen bleiben, heute Morgen fühle ich Gott nicht richtig. Ich glaube, er hat mich verlassen. Ja? Das gibt es ja manchmal, dass wir so denken. Ja? Das ist falsch. Ja? Die Bibel sagt, ist Gott für euch, wer kann wider euch sein? Ja? Auch wenn wir es nicht spüren, Gott ist trotzdem für uns. Um des Blutes Jesu Christi willen. Das ändert sich nicht. Das spricht jeden Tag neu im himmlischen Heiligtum für uns. Ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen. Ob wir gestrauchelt sind gerade oder uns ganz toll fühlen, weil wir ein Hoch haben, das ist unabhängig davon. Versteht ihr? Und deswegen, geistliche Reife heißt auch, dass wir lernen, im Glauben mit den unsichtbaren Tatsachen der Erlösung Jesu Christi zu rechnen. An ihnen festzuhalten, auch wenn das Gefühl was anderes sagt. Ja, Dann sagt uns diese Stelle in Epheser 4 noch etwas, nämlich wir haben den neuen Menschen angezogen. Das ist also auch nicht so, dass wir das jeden Morgen neu tun müssten, ja? Sondern das ist so, dass es einmal geschehen ist bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Da hat Gott etwas in uns gewirkt, dass nämlich ein neuer Mensch da ist, den gibt es beim Sünder gar nicht. Ja? Ein Mensch, der nach Gott geschaffen ist, so heißt es ja dann da auch, ja, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wisst ihr, wenn wir nicht das in uns hätten, ein in unserem Geist, einen erneuerten Geist, der danach verlangt, Gott zu dienen, der nach geistlichen Dingen verlangt, das ist eines der Kennzeichen eines echt wiedergeborenen Christen, dass er Hunger hat nach geistlichen Dingen, nach der Bibel, nach Gebet. Ja? Jemand, der nur so halb widerwillig und scheinbar bekehrt ist, den musst du zu jedem Gebet antreiben. Ja? Den muss man fragen, hast du eigentlich heute schon die Bibel gelesen? Nö, kann man ja vielleicht nochmal machen. Ja? Einem wirklichen Kind Gottes musst du nicht sagen, lies die Bibel. Eigentlich sollte man es nicht. Ja? Wenn es gesund ist, hat es selber, ne? Es gibt kein Baby, dem man sagen muss, du musst bei der Mama trinken. Ja? Sondern ein gesundes Baby, das schreit und wieder schreit, wenn es keine Milch kriegt. Ja? Das meldet sich einfach, das Bedürfnis ist von selber da. Ja? Also wir haben den neuen Menschen angezogen, von Gott geschaffen, in uns, dieser neue Mensch. Ich würde sagen, er ist identisch mit dem inneren Menschen oder verbunden mit dem inneren Menschen. Der ist von Gott. Und in diesem Sinn kann das Wort Gottes uns auch sagen, das hat vielleicht, hoffe ich, schon manche von uns herausgefordert, 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Da würden jetzt viele Christen sagen, oh, das kann ich aber nicht glauben. Und dann, und das geht ja mir genauso, ja, dann hört man, ja Mensch, aber das ist doch so viel, was eigentlich noch nicht in Ordnung ist. So viel, was noch nicht neu geworden ist. Ja? Aber die Bibel spricht hier nicht von unserem Leib oder von unserem Fleisch und auch nicht von unserer Seele, wenn ich das richtig verstehe, sondern von unserem Geist, von unserem inwendigen Menschen. Und der ist in der Tat komplett, 100%, nicht nur ein bisschen was Neues ist da geworden, sondern alles ist neu geworden. Ja? Es ist eine neue Schöpfung in Christus, komplett gemacht nach dem Ebenbild Christi, nach Gott. Ja? Also das bedeutet, dass wir mit dieser Realität rechnen dürfen im Glauben, wir sind eine neue Schöpfung, auch wenn unser Leib immer noch die alte Schöpfung ist. Daran werden wir immer wieder erinnert. Mit zunehmendem Alter etwas öfters. Ja? Der Leib hat Anteil an Krankheiten. Der Leib hat Anteil an den sündlichen Begierden, immer noch. Das Fleisch, das ist ja nicht umsonst dieser Begriff, der das Alte in uns noch kennzeichnet. Das ist verbunden mit unserer Leiblichkeit, mit unseren Genen, mit unserem Erbe, das von Adam kommt. Ja? Das ist noch da, über den Leib und seine Begierden. Ja? Deswegen können wir auch noch sündigen und sind wir auch noch versucht und es kommen Gedanken und Begierden und alle möglichen Dinge in uns auf. Ja? Und was ist mit der Seele? Das ist auch eine gute Frage. Nicht, dass ich da jetzt eine ganz klare Antwort finden könnte von der Bibel her, aber ich denke, man kann eines sehen, dass die Seele ein Bereich ist, der zum Teil, also unsere Gefühle, Empfindungen, auch unser Denken, beeinflusst ist zum Teil vom Fleisch und zum Teil vom geistlichen Menschen, vom inneren Menschen. Und das ist ja unser Problem. Ja? Da findet der Kampf statt. In unseren Gedanken und Gefühlen, habt ihr das auch schon gemerkt. Ja? Dort findet der Kampf statt. Dort entscheidet sich zum Beispiel auch zum guten Teil, ob wir geistlich reifen und wachsen, gesund oder nicht. Was tut ein Christ? Er nimmt alle seine Gedanken und Gefühle gefangen unter den Gehorsam Christi. Und was tut ein Christ, der nicht richtig wächst? Der lässt seine Gedanken und Gefühle frei laufen und wuchern, so wie es gerade kommt, und übt keine Gedankenzucht. Das ist ein altes Wort, das gab es mal früher bei den Gläubigen. Ja? Gedankenzucht, die Zucht des Heiligen Geistes, dass wir lernen, das ist ein unreiner Gedanke, dem widerstehe ich. Das ist eine eigensüchtige Regung, die lege ich ab, die gebe ich in den Tod Jesu Christi, dort gehört sie nämlich hin. Ja? Und dann kann ich dem nachdenken, was von Gott kommt, was göttlich und heilig ist und was mich aufbaut. Ja? Also, deswegen, dieser dritte Faktor ist, denke ich, angesprochen im Epheserbrief, in diesem Vers dazwischen. Er sagt ja, ihr habt den alten Menschen habt ihr schon abgelegt. Ja? Ihr seid keine sündigen Rebellen vom Wesen her mehr. Das ist gebrochen. Den neuen Menschen habt ihr schon angezogen. Ihr habt in eurem Geist etwas, das von Gott kommt und ihr verlangt danach, dem Herrn nachzufolgen und zu dienen. Wenn das gar nicht da ist, dann hat was nicht gestimmt mit der Wiedergeburt. Ja? Und dann kommt eben die Gesinnung, die Gedanken und die werden beständig Prozess. Vorher waren das alles Sachen, die sind passiert bei der Wiedergeburt und hier geht es um einen beständigen Prozess. Ja? Ihr werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Wann ist das vorbei? Ja, wir haben es schon gehört. Ja? Wenn wir beim Herrn sind. Vorher nicht. Ja? Das ist nicht etwas, was ein für alle Mal passiert ist, sondern da geht es um einen Prozess. Römer 12, 2, ja, lasst euch erneuern. Ja, lesen wir es vielleicht gerade mal. Das ist genau diese Sache. Unsere Gedanken müssen in Übereinstimmung gebracht werden, unsere Gefühle mit dem Wort Gottes. Dann können wir geistlich richtig wachsen. Römer 12, 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. So könnt ihr auch sagen, eures Denkens, eure Gesinnung. Ja? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja? Also die zwei Dinge, die hat Gott getan, die sind in Christus passiert, die muss ich nur im Glauben annehmen. Der alte Mensch ist abgelegt, der neue Mensch ist angezogen. Das dritte ist ein Prozess, an dem muss ich teilhaben. Ja? Meine Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen, mich erneuern lassen. Das geschieht dadurch ganz praktisch, dass ich meine Gedanken ausrichte an der Bibel. So, ja. Alle möglichen Fragen, natürlicherweise, ja, da geht man da zum Beispiel so Fragen, Geburtenkontrolle und so weiter, ja. Ja, der natürliche Mensch sieht es so, ja. Ja, und jetzt, wie soll ich jetzt denken als Kind Gottes? Ja. So wie die Psychologen das sagen und die Fernseher und alle möglichen Nachbarn. Ja, nee, jetzt fange ich an, die Bibel zu lesen. Was sagt denn die Bibel zu dieser und jener Frage? Ja? Was sagt die Bibel dazu, wie ich mich im Beruf verhalten soll? Was sagt die Bibel dazu, was für einen Ehepartner ich mir aussuchen soll? Oder wie ich mich verhalten soll als Mann, als Frau in der Familie? Ja, plötzlich orientiere ich mein Denken an der Bibel. Und damit wird es, in dem Maße, wie ich das im Gehorsam tue, wird meine Gesinnung, mein Denken umgestaltet und erneuert. Ja? Und das Ziel ist, dass ich so denke, wie der Herr Jesus Christus auch denkt. Ja? Das ist Gottes Ziel. Ja. Also wie gesagt, diese Stellung haben wir. Alter Mensch, neuer Mensch, der Geist unserer Gesinnung. Und dann eben dieser Punkt, den ich nochmal etwas erwähnen und betonen möchte. Wir haben noch das Fleisch an uns. Das ist noch nicht neu geworden, das ist noch nicht erlöst, sondern das Fleisch ist in uns auch noch aktiv. Ja? Es gibt einen Kampf zwischen Geist und Fleisch, da kommen wir nächstes Mal drauf. Ja? Ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Von dem würden wir gerne erlöst werden, aber wir werden es nicht. Sondern wir müssen lernen, in diesem Kampf den Sieg Jesu Christi zu ergreifen. Und wie geschieht es? Im Glauben und im Gehorsam. Ganz einfach. Wenn es nur so einfach wäre. Aber das ist der Grundsatz. Ja? Das Fleisch ist auch im Grunde besiegt. Das haben wir in Römer 6 gelesen. Ja? Das Fleisch, der Leib des Fleisches soll außer Wirksamkeit gesetzt werden. Der Leib der Sünde. Aber das muss ich ständig im Glauben annehmen. Das heißt, wenn eine sündige Begierde aus meinem Fleisch in mir aufkommt, dann muss ich die Stellung einnehmen. Ich gebe das in den Tod. Das ist gekreuzigt mit Christus. Ja? Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann kann ich im Glauben auch den Sieg ergreifen. Weil ich weiß, der auferstandene Herr Jesus Christus gibt mir die Kraft, anders zu handeln, als meine fleischlichen Begierden es von mir wollen. Ja, das sind so diese Punkte, da ist eigentlich unser geistliches Leben sozusagen, spielt sich ab in dem Aufeinanderwirken dieser Faktoren. Ja? Neuer Mensch, innerer Mensch, Fleisch, unsere Gesinnung, unsere Gedanken. Ja? Und hier müssen wir lernen, entsprechend dem Willen des Herrn Jesus Christus zu leben. Und dann geschieht auch geistliches Wachstum. Ja? Das ist die Voraussetzung. In dem Moment, wo ich zum Beispiel nicht lerne, meinen fleischlichen Begierden zu überwinden, sondern ihnen die ganze Zeit nachgebe, was meint ihr wohl? Wir kommen nicht vorwärts. Ja? Wir können nicht geistlich reifen und wachsen und auch keine richtige Frucht bringen. Wir drehen uns ständig um uns selber und werden immer wieder von unseren Sünden besiegt. Das ist wie jemand, der 3 Schritte laufen und jedes Mal stolpert über seine eigenen Füße und wieder haut sie ihn hin und er kommt nicht weiter. Ja, das ist eine echte Not, ja, die viele Christen in ihrem Leben auch haben, weil sie diese Befreiung von der Macht der Sünde, die der Herr Jesus geschenkt hat, nicht im Glauben richtig erkennen und anwenden können. Ja, also nochmal einfach versucht, es zusammenzufassen. Als wiedergeborene Kinder Gottes haben wir von Gott den Geist Gottes empfangen und damit eben dieses neue Leben. Dieses neue Leben, vorher wurde es gelesen, das ist Christus in euch, ja, der innewohnende Herr Jesus Christus in uns. Das Auferstehungsleben Jesu Christi, das in uns wirksam ist. In jedem Gläubigen ist es wirksam. Ja. Nochmal, wenn ich mein Fleisch im Tod halte, ja, mein Eigenleben im Tod halte, dann hat das Auferstehungsleben Jesu Christi Raum zu wirken. Und ich habe Kraft im Glauben. Wenn ich mein Fleisch nicht im Tod halte, dann hat dieses Auferstehungsleben bei mir keine richtige Raum, wirksam zu werden. Und ich stolpere von einer Niederlage in die andere. Mal ganz vereinfacht gesagt. Ja? Aber es ist da. Es ist bei jedem wahren Gläubigen da. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Wir haben dieses Auferstehungsleben empfangen und dürfen im Glauben damit rechnen. Ja, eigentlich hat dieses vom Geist Gottes gewirkte neue Leben die Tendenz in sich, sich zu entfalten und zu wachsen, unser ganzes Leben immer mehr zu bestimmen und zu erfüllen. Und geistliches Leben bedeutet wesensmäßig immer auch Wachstum und Reifung, hinwachsen zu einem klaren Zielpunkt. Und da ist Epheser 4 ganz wichtig, nämlich, was ist unser Zielpunkt in der geistlichen Wachstum? Ich lese mal aus Epheser 4 2 Stellen. Epheser 4, Vers 11, da behandelt Paulus die Frage, wie der Leib, die Gemeinde wächst und wohin sie wachsen soll nach dem Willen Gottes. Dazu sind auch die Dienste da, Apostel, Propheten, die Anfangsdienste, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und da heißt es Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis oder der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ja, also da, es geht darum, dass wir wachsen zur Mannesreife, ja, und dass das gleichzeitig bedeutet, dass wir wachsen zur vollen Größe des Christus oder zur Fülle des Christus, könnte man auch sagen. Das heißt, hinwachsen zu dem Herrn Jesus. Das ist das Ziel des Wachstums. Und das finden wir nochmal bestätigt. Vers 15. Wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ja, das ist Gottes Ziel. Wir sollen nicht irgendwo hinwachsen, ja, sondern wir sollen wachsen zu immer größerer Ähnlichkeit mit dem Herrn Jesus, wachsen in immer innigere Beziehung mit unserem Herrn und Heiland. Das ist Gottes Ziel. Darum geht es bei geistlichem Wachstum. Das ist die, sozusagen die natürliche Neigung dieses neuen Lebens, das Gott in uns gepflanzt hat. Ja? Das macht es ganz von selber, dass es uns zu Christus hinzieht. Das Problem ist, es gibt in unserem Leben auch andere Kräfte, die ziehen uns von Christus weg. Ja? Und da haben wir eine Verantwortung. Wie viel Raum geben wir den Kräften, die uns von Christus wegziehen? Und wenn wir denen keinen Raum geben, dann erfahren wir die Kraft des Geistes Gottes, die uns zu Christus hinzieht. Ja, so vereinfacht vielleicht einmal, um das zu verstehen. Reifung bedeutet hinwachsen zu Christus. Nichts anderes. Er ist das Haupt. Er ist das Ziel. Der Herr Jesus Christus ist Gottes Ziel für uns. Ja, ich möchte das nochmal aus Römer 8 lesen, diese wunderbare Wahrheit, die auch ganz wichtig ist, dass wir sie uns immer vor Augen führen. Wir werden sie auch noch uns vor Augen führen im Laufe dieser Vorträge. Römer 8, Vers 29. Gottes Ratschluss für uns, seine Kinder. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hinwachsen zu Christus hin heißt innerlich umgestaltet werden, dass wir dem Ebenbild des Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und das beinhaltet beides. Das beinhaltet die Kraft des Kreuzestodes Jesu Christi. Ja, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bringt es Frucht, wenn es stirbt. Und es beinhaltet die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Dass wir letztlich immer mehr erfüllt werden von diesem Leben Christi in uns. Und der nächste Punkt, geistliche Reifung ist nicht irgendwie ein Selbstzweck in dem Sinn, dass wir eine ganz fromme, selbstbezogene Selbstvervollkommnung betreiben. Das gibt es auch manchmal, so eine Neigung. Ist nicht gemeint, sondern das geistliche Reifung hat auch das klare Ziel, dass wir Frucht bringen für Gott, damit Gott durch uns verherrlicht wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Johannes 15, Vers 16 sagt der Herr Jesus nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ja? Also das Ziel der Reifung ist, dass wir mehr und mehr und mehr Frucht bringen für den Herrn. Ja? Da werden wir dann im nächsten Vortrag nochmal ausführlicher drauf kommen. Aber einfach nochmal deutlich zu machen, dass diese Reifung nicht etwas zu tun hat mit dem, dass man sich selber vollkommen macht. Es gab unter den Heiden, unter den Griechen solche Philosophen, die versucht haben, an sich zu arbeiten und immer edler zu werden als Selbstzweck, damit man selber immer besser dasteht. Ja, das kann natürlich überhaupt nicht gemeint sein. Ja, sondern wirkliche geistliche Reifung läuft nach dem Grundsatz ab, den Johannes der Täufer so deutlich gesagt hat. So ist es. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, immer kleiner werden. Er muss immer größer werden in meinem Leben. Ich muss immer geringer und kleiner werden. Das ist geistliches Wachstum. Ja? Auch interessant. Ja? Aber so ist es im geistlichen Leben. Ja? Dass also unser ichhaftes Wesen immer mehr zurücktritt hinter Christus, der in uns und durch uns wirkt. Auch das ist ein Aspekt des geistlichen Wachstums. Es ist bezogen nicht auf mich selbst, sondern auf Gott und auf den Herrn Jesus Christus. Da geht's lang. Das ist die Ausrichtung unseres Lebens, des geistlichen Lebens. Ja, und es ist wichtig eben, dass wir das verstehen, dass wir wissen, unser geistliches Leben spielt sich ab eben in diesem Spannungsfeld zwischen Geist und Fleisch. Es ist geprägt davon, dass wir auf der einen Seite das geistgewirkte Verlangen haben nach Christus, nach dem Wort Gottes, nach Gebet, nach Dienst. Ich hoffe, ihr habt das Verlangen zu dienen dem Herrn. Zum Beispiel auch ganz wichtig für einen gesunden Christen, dass er sich fragt, Herr, wie kann ich dir dienen? Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich will nicht für mich selber mehr leben, sondern ich will für dich Frucht bringen. Ja. Und wenn wir dieses Verlangen haben, dann bringt es uns auch wirklich, hilft uns das in der geistlichen Reifung. Und auf der anderen Seite haben wir die in unserem Leib noch verankerten sündlichen Begierden, das Fleisch, das uns immer wieder daran hindern will, Fortschritte zu machen. Das uns immer wieder zurückziehen will auf die rein menschliche Ebene. Ja? Paulus muss den Korinthern sagen, ihr seid noch fleischlich, weil ihr wandelt noch nach Menschenweise. Ja? Wenn man euch schief anschaut und schief anspricht, dann seid ihr beleidigt und schlagt zurück wie ein normaler Mensch. Ja, ja, sind wir denn nicht normale Menschen? Nee, ihr Lieben. Ja? Wir sind es nicht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind neue Schöpfungen in Christus. Da zeigt sich es, versteht ihr? Da wird es konkret. Ja? Wo, wie lebe ich denn? Lebe ich so wie der sündige Nachbar neben mir und streit mit ihm und schimpf rum und ärgere mich über das Wetter und über den Chef und über alles und ja, red genauso wie ein sündiger Mensch? Ja, dann stimmt doch was nicht. Dann lebe ich noch fleischlich. Ich habe gar nicht erkannt, wozu ich berufen bin. Ja? Und in diesem Spannungsfeld zwischen rein menschlich, fleischlichem Leben und dem geistlichen Leben, nach dem Wort zu leben, nach dem Vorbild des Herrn Jesus zu leben, dazwischen bewegt sich unser geistliches Leben. Und je mehr der eine Pol Macht hat, das Fleisch, desto mehr wird unser geistliches Wachstum blockiert und unsere Frucht beschränkt. Und je mehr der andere Pol Macht hat, desto mehr wird unser geistliches Leben vital sein, lebendig, Frucht bringen. Und dann wird das Fleisch geschwächt. So soll das eigentlich sein, ja? Dass es immer weniger Macht hat über uns. Ja? Ja, das ist also mal die eine Seite. Und das andere, was mir auch wichtig war, nochmal zu betonen, ist, dass eine wichtige Rolle für unsere geistliche Reifung, unsere geistliche Gesinnung auch spielt. Geistliche Gesinnung gehört mit zur geistlichen Reife dazu. Ich habe das vorher schon gesagt, unser Denken ist ein Stück mit unseren Gefühlen zusammen ein Hauptschlachtfeld, auf dem entschieden wird, wie wir geistlich vorwärts kommen oder nicht vorwärts kommen. Ja. In dem Maß, wie wir fleischlich denken, eine fleischliche Gesinnung haben, in dem Maß wird das geistliche Leben wirklich behindert und wir werden getrieben von immer noch unseren Begierden, wir fallen in Sünde und wir kommen nicht zu dem Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Geistliche Gesinnung, geistliches Denken, ja, das ist eigentlich so am deutlichsten ausgedrückt im Philipperbrief. Das möchte ich mit uns doch noch auch lesen. Philipper 2, diese bekannte Stelle. Wo es um unsere Gesinnung und dann um die Gesinnung des Herrn Jesus geht. Gibt es bei euch nun Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist das Problem der Gesinnung. Wir finden es immer wieder, Philipper, Kolosserbrief, ja. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. In der Praxis ist eine selbstsüchtige Gesinnung der gefährlichste Feind für geistliches Wachstum und geistliche Reifung ein Stück weit. Eine Gesinnung, das eigene zu suchen, sich um sich selber zu drehen, seine eigenen Bequemlichkeiten, Wünsche, Bedürfnisse, Selbstverwirklichung, Selbstliebe, das sind ja das im modernen Christentum, das ist der große Schlager. Man soll sich selber lieben und sich vor den Spiegel stellen und sagen, wie toll man ist. Ja? Und solche Dinge, das ist weltliche Psychologie und das ist Gift für den inneren Menschen. Ja? Gift für den inneren Menschen. Und genau hier ist eine ganz breit angelegte Verführung auch in der modernen Christenheit vorhanden, die Verführung durch die Psychologen, durch die Ich-Haftigkeit. Und hier gilt es, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir wirklich geistlich reifen wollen, dann zeigt uns dieses Wort, wo geht es hin? Es geht in den Tod. Es geht in den Tod. Ja? Geistliches Leben wird dort weitergeführt, wo messerscharfe Entscheidungen getroffen werden, die uns selber ins Fleisch schneiden. Dass es blutet, dass es wehtut, ihr Lieben. Es geht nicht ohne. Ja? Wir können nicht unser Eigenleben suchen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Das hat er ganz deutlich gesagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Nicht der liebe sich selbst. Der verwirklicht sich selbst, sondern er verleugne sich selbst. Ja? Wir können entweder zu dem Herrn Jesus sagen, ich kenne diesen Menschen nicht, oder zu uns selber. Das ist knallhart, aber es ist so. Ja? Und geistliches Wachstum geschieht in der Praxis sehr oft in einer Folge von Situationen, wo wir sagen müssen, nicht ich, sondern Christus. Ich gebe mein Eigenleben in den Tod. Meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche in den Tod. So wie es der Herr machen musste. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das hat er angesichts des Kreuzes gesagt. Das müssen wir auch sagen. Ja? Ohne das geht es nicht. Ohne das können wir lang rumreden über geistliches Wachstum. Hier wird es konkret. Und das geht eben nicht nur, das geht darum, dass wir eine Gesinnung entwickeln. Ja? Eine Gesinnung, das bedeutet nicht nur, dass wir einen Anfang machen irgendwo mal geistlich und dann nachher fangen wir an abzudriften und uns um uns selber zu drehen, sondern eine Gesinnung ist etwas Permanentes. Da geht es um eine Grundhaltung unseres Herzens. Und das möchte der Herr doch schenken, dass wir bereit werden, uns selbst zu verleugnen, unser Eigenleben in den Tod zu geben, uns wirklich letztlich auch ein Stück vom Herrn ans Kreuz führen zu lassen, damit Gott Raum hat in unserem Leben. Ja. Es gibt eben nur diese eine Möglichkeit. Und das ist so wichtig, dass wir nichts aus Selbstsucht und Ehrgeiz tun, dass wir so gesinnt sind, wie es Christus Jesus auch war. Dann bekommt unser Leben eine Richtung, wo wir geistlich wachsen werden, wo wir geistlich reifen werden. Ohne dass wir uns dem Kreuz aussetzen, können wir Christus nicht ähnlich werden. Muss uns ganz klar sein. Ja. Geistliche Reife bedeutet, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass wir auch immer mehr den Herrn Jesus erkennen. Ich habe vorher gesprochen von der Vollerkenntnis. Ja. Durch und durch Erkenntnis könnte man auch sagen. Ja. Also es bedeutet, dass wir den Herrn Jesus immer mehr erkennen und immer mehr auch sehen, ja, seine Gnade, seine Liebe, aber auch, dass dieser Grundsatz auch für uns gilt, den er auch hatte, nämlich, dass wir durch Niedrigkeit, durch Leiden und Selbstverleugnung zur Herrlichkeit müssen. Ja? Das sagt Paulus im Timotheusbrief. Er sagt, wenn wir mitleiden, dann werden wir auch mit verherrlicht werden. Ja? Hier auf dieser Erde erwartet uns kein Höhenflug der Selbstverwirklichung, sondern es erwartet uns letztlich ein Leben der Anfechtung und des Kreuzes und der Selbstverleugnung. Und die Herrlichkeit werden wir in jedem Leben haben. Ja? Nicht jetzt schon. Ja? Jetzt haben wir eine verborgene Herrlichkeit, die gerade durch das Kreuz, durch die Selbstverleugnung kommt. Ja? Aber die offenbare Herrlichkeit, die haben wir nicht schon jetzt. Ja? Es gibt manche oberflächliche Christen, die wollen heute schon herrlich sein und herrschen. Ja? Das merkt man so in manchen charismatischen Kreisen, ja, die wollen die großen Wunder tun, die wollen groß rauskommen, die wollen ihr Ich verwirklichen und herrschen. Und das wollten die Korinther auch. Ja. Zu den Korinthern hat er gesagt, ihr seid jetzt schon zur Herrschaft gekommen. Ja. Das gibt es aber nicht. Ja. Sondern hier gilt es den Kreuzesweg, den Weg der Selbstverleugnung zu gehen, in der Gemeinschaft mit Christus. Und dort, wo wir mit ihm zusammen durchgehen, wo wir seiner Führung folgen, wo wir seine Gesinnung übernehmen und verinnerlichen, in dem Maß wächst Frucht in unserem Leben. Kann der Herr unser Leben gebrauchen für seine Ziele, nicht für unsere Ziele. Das kann manchmal ganz anders aussehen, was der Herr Jesus mit unserem Leben möchte, als das, was wir gerne für unser Leben möchten. Ja? Und da ist es wichtig, wirklich zu wissen, geistliche Reife bedeutet, sich dem Herrn völlig zu übergeben, und ihm dann auch stillzuhalten, wenn er uns Wege führt, die uns nicht gefallen. Kreuzeswege. Wege, die unser Ich-Leben in den Tod bringen, aber durch dieses Sterben des Ich-Lebens kann eigentlich erst das Auferstehungsleben des Christus bei uns sich entfalten und wirklich Frucht bringen. Ja. Diese Dinge, die müssen wir verstehen lernen. Ja. Die sind dem modernen Christentum sehr fremd geworden. Früher hat man das ganz deutlich gepredigt und gesagt, viele Christen haben so gelebt. Heute sind es vielleicht nur noch wenige, aber es ist immer derselbe Weg, ihr Lieben. Es gibt nicht einen Sonderweg für die Christen des 20. und 21. Jahrhunderts. Ja, die Bibel gilt genauso wie in den vergangenen Jahrhunderten. Es ist eine ewig gültige Wahrheit. Es gibt eben nur den einen Weg der Christusnachfolge. Und der wird nicht anders. Ja? Entweder entziehen wir uns dem Herrn in diesem Weg, oder wir gehen ihn ganz bewusst in dem Wissen. Es ist ein Weg, der Leiden und den Verlust des Eigenlebens bedeutet, aber auch Herrlichkeit und dass wir Christus gewinnen. Ja, das möchte ich vielleicht einfach auch nochmal lesen aus dem Philipperbrief. Das ist geistliche Reife, ganz praktisch gesprochen. Was Paulus da schreibt, Philipper 3, ab Vers 8 oder ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, all meine menschliche Größe, meine menschlichen Eigenschaften, ja, wo viele heute sagen würden, ja, davon musst du doch anknüpfen, da musst du doch das Beste draus machen, du bist doch ein Intellektueller, Paulus, du kannst doch dein Licht nicht so unter den Scheffel stellen, was hättest du bei den Juden alles machen können, wenn du nicht so engstirnig gewesen wärst. Ja, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also ich persönlich verstehe das so, dass er hier wirklich von Römer 6 redet. Also es geht nicht um den wörtlichen Tod und um die wörtliche Auferstehung, sondern die war ihm sicher. Sondern ich denke, es geht ihm darum, er will mit seinem Leben wirklich sein Eigenleben in den Tod geben. Dasselbe erfahren, was der Herr auch erfahren musste. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Damit auch die Auferstehungskraft Jesu Christi in seinem Leben wirksam wird. So sagt das auch im 2. Korintherbrief. Und das war auch das Geheimnis des Dienstes und Lebens von Paulus. An ihm wurde wirklich Christus, der Auferstandene, offenbar in Kraft. Ja, und dann sagt er, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre oder ausgereift im vollen Sinn. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann sagt er, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Das möchte ich an den Schluss dieses Vortrags stellen. Ich hätte noch ein paar Dinge gehabt, aber die will ich streichen und vielleicht das nächste Mal sagen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dieses Vorbild vor Augen führen. Wir haben zwei große Vorbilder für geistliche Reife in der Neuen Testament. Das ist der Herr Jesus Christus selber, das vollkommene Vorbild. Und ein anderes Vorbild ist der Apostel Paulus, an dem wir vieles lernen können. Und diese Gesinnung, all das Menschliche, Fleischliche, alles Selbstverwirklichung der einfach dahin zu geben und wirklich von Herzen für den Herrn Jesus zu leben und ihm nachzujagen, ihn immer mehr zu erkennen und zu ihm hinzuwachsen. Das sollte auch unsere Gesinnung sein. Und dann kann der Herr uns gebrauchen, dann kann der Herr uns zum Segen setzen. Ganz egal, wo wir hingestellt sind, was unser Weg ist, was unsere Persönlichkeit ist, dann kann der Herr etwas aus uns machen zu seiner Ehre und er kann uns zu seinem Ziel, zu dem geistlichen Wachstums- und Reifeziel hinführen, das er für uns hat. Ja, möchte der Herr uns allen dazu Gnade geben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken dafür, dass du uns allen, die wir hier sein dürfen und errettet sind, dass du uns dieses wunderbare neue Leben geschenkt hast. Dieses Leben der Wiedergeburt, dieses Leben als Kinder Gottes. Und du hast uns dieses Leben ins Herz gelegt, in uns hineingelegt, damit es sich entfalten möge, damit es wachsen und reifen möge. Und du willst, dass wir als Kinder Gottes, dass wir innerlich wachsen, dass wir vom Kleinkinderstadium zum Jünglingsstadium kommen und dann auch zum Stadium der Väter. Herr, du möchtest uns zur Reife führen und wir danken dir dafür, dass du so gütig und so treu bist, dass du über uns wachst, dass du uns belehrst durch dein Wort und dass du auch unser Leben in deine Hand nehmen möchtest, um es so zu formen, wie es dir wohlgefällig ist. Herr, und du weißt, wo wir da vielleicht in manchem widerstreben, wo es Bereiche in unserem Leben gibt, die wir dir gar nicht ausgeliefert haben, wo es Dinge gibt vielleicht, die auch ein Hindernis sind für die Entfaltung unseres geistlichen Lebens. Wir haben über manches gesprochen. Herr, du möchtest doch jedem Einzelnen von uns zeigen, wo wir da Punkte haben, an denen wir uns verändern lassen sollen, an denen wir Dinge ablegen sollten, in den Tod geben sollten, an denen wir Dinge anziehen sollten und bewusst neue Dinge auch aus der Bibel, unser Denken einfach einlassen sollten, die wir vielleicht bisher abgelehnt haben. Bitte schenke uns diese Erneuerung der Gesinnung, schenke uns Herzensumkehr und Reinigung von Sünden und Befleckungen von Dingen, die uns hemmen wollen. Dass wir doch wirklich auch in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus wachsen, dass er uns immer größer und wichtiger wird, Herr, und dass wir solche werden, die reif werden, die wachsen dürfen, die aber auch Frucht bringen, damit du durch unser Leben verherrlicht wirst. Bitte segne du dein Wort an jedem Einzelnen von uns. Gib uns deine Gnade, es umzusetzen in unserem Leben. Wir danken dir, dass du treu bist. Du hast das gute Werk in uns begonnen. Du willst es auch vollenden. Amen. Amen.